Deutschlandfunk. Der Tag.
Es läuft bescheiden für Wladimir Putin in der Ukraine und so wächst auch die Unruhe in Russland selbst. Doch immerhin auf einen Partner kann sich Putin verlassen, auf China.
Im Fall der Ukraine haben die USA und die NATO Russland direkt vor der Haustür bedroht, die nationale Sicherheit und die Leben der Menschen im Land gefährdet. In diesem Fall hat Russland Maßnahmen ergriffen, die notwendig waren. China hat Verständnis dafür geäußert und entsprechend darauf reagiert.
Das war Li Jianzhu, hochrangiger chinesischer Politiker, vor einigen Tagen in Moskau. Und heute hat Chinas Staatschef Xi Jinping sich mit Putin getroffen in Usbekistan. Und da hat er bekräftigt, China wolle gemeinsam mit Russland für Stabilität in einer chaotischen Welt sorgen. Naja, was immer das auch heißen mag. Aber wie weit geht Pekings Treue wirklich? Darüber sprechen wir gleich. Und wir sprechen über die Linkspartei und Sarah Wagenknecht. Ist das Tischtuch da endgültig zerstritten? Auch das klären wir in der Tag im Deutschlandfunk. An diesem Donnerstag, den 15. September 2022. Ich bin Philipp May. Hi. Das wissen wir mittlerweile. Wladimir Putin ist nicht so isoliert, wie es sich der Westen erhofft hat. Zu Beginn des Krieges. Russlands Diktator hat immer noch einige mächtige Verbündete, vor allem dort, wo die Demokratie nicht so die Rolle spielt. Und der mächtigste Verbündete unter den Undemokraten, das ist natürlich China.
Unsere bilateralen Beziehungen entwickeln sich positiv, im Geiste von Freundschaft und strategischer Partnerschaft, in einer nie dagewesenen Form. Sie sind ein Beispiel anständiger Beziehungen, bei denen einer dem anderen hilft und ihn bei der Entwicklung unterstützt.
Ist schon ein bisschen her, das Statement von Putin. 3 Wochen vor Kriegsbeginn war das, als er anlässlich der Olympischen Spiele in Peking als einer von ganz wenigen Staatschefs Xi Jinping die Aufwartung machte. Wichtige, für Putin überlebenswichtige Bündnispflege vor seinem Angriffskrieg war das. Und heute macht Chinas Staats- und Parteichef seine erste Auslandsreise seit Beginn der Corona-Pandemie, also seit 2,5 Jahren, nach Usbekistan zum Gipfel der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit, die ein Gegengewicht gegen den Westen darstellen soll. Und mit wem trifft sich Xi da? Mit Wladimir Putin. Also habe ich unseren Peking-Korrespondenten Benjamin Eisel gefragt, ob das ein bewusstes Zeichen an den Westen ist. China steht felsenfest an Russlands Seite.
Das könnte man natürlich so interpretieren, aber wenn man mal in den größeren Kontext der Reise schaut. Also Xi Jinping war über 2,5 Jahre nicht außerhalb Chinas seit Januar 2020. Januar 2020, da ging es ja los mit der großen Corona-Pandemie in China, in Wuhan. Und seitdem war er nicht mehr im Ausland. Das hat mit Corona zu tun, unter anderem. Mit Chinas strikter Null-Covid-Politik. Wir haben ja hier nach wie vor sehr strenge Maßnahmen als wahrscheinlich letztes Land der Erde mit Massentests bei kleinsten Ausbrüchen, mit harter Quarantäne, mit Kontaktnachverfolgung durch Corona-Apps, mit geschlossenen Grenzen, mit Reiseverboten und so weiter und so fort. Das betrifft uns alle jeden Tag. Und das hat eben auch Xi Jinping betroffen. Und er hat das Land 2,5 Jahre nicht verlassen. Und es ist jetzt die erste Auslandsreise. Und das ist natürlich ein Zeichen. Das ist natürlich ein symbolisches Zeichen. Wo reist man da hin? Und natürlich reist er nicht nach Amerika, denn mit Amerika gibt's Beef sozusagen. Die streiten sich, die Amerikaner und die Chinesen, Xi Jinping, Joe Biden. Da haben wir diesen großen Systemkonflikt. Natürlich reist man in befreundete Staaten und das sind Kasachstan und Usbekistan, wohin diese Reise geführt hat. Und da hat China viel investiert, da wird man willkommen geheißen, da gibt's keine Kritik. Und dass jetzt auf diesem Gipfel auch Wladimir Putin ist, und dass man sich mit dem trifft, das passt natürlich auch ins Bild. Die beiden sind auch befreundet. Russland und China sind strategische Partner. Aber dass es jetzt unbedingt ein Zeichen ist, dass China fest an der Seite Russlands steht. Mir ist aufgefallen, dass die Chinesen die Reise bis zum Ende, also dieses Treffen mit Wladimir Putin, gar nicht bestätigt haben. Also wenn es das große Zeichen wäre, hätten sie es auch mal bestätigen können. Das haben sie aber nicht getan. Das kam nur von russischer Seite.
Also Putin und Xi, Russland und China, zumindest aus chinesischer Sicht, eher eine Zweckgemeinschaft, eine Zweckehe und nicht unbedingt eine Liebesbeziehung.
Ich würde es eher als Zweckehe bezeichnen als eine Liebesbeziehung. Die beiden Länder, die beiden Regierungen, Xi Jinping, Wladimir Putin, sie bezeichnen sich als Freunde und als eine Freundschaft ohne Grenzen. Haben die beiden das auch bezeichnet, als sie sich im Februar getroffen haben bei den Olympischen Winterspielen hier in Peking?
Kurz vor dem russischen Einmarsch, ja.
Genau, 3 Wochen vor Beginn des Krieges. Eine Freundschaft ohne Grenzen, eine strategische Partnerschaft. Aber es ist doch eine Freundschaft, ja, mit Grenzen. Also so grenzenlos ist es dann doch nicht.
Welche Grenzen gibt es denn aus chinesischer Sicht?
Ja, also China unterstützt beispielsweise den Krieg in der Ukraine, Russlands Invasion, nicht als, ja, als solchen Krieg. Also sie sagen nicht, das ist gut, was ihr da macht. Aber sie kritisieren es eben auch nicht. China liefert beispielsweise keine Waffen an Russland. Das könnte man ja von sehr, sehr guten Freunden doch erwarten. Und China umgeht auch nicht die Sanktionen, die demokratische Staaten gegen Russland verhängt haben. Denn da sind dann doch die, ja, eigenen Bedürfnisse wichtiger als die, ja, Freundschaft ohne Grenzen mit Russland.
Das heißt, es gibt jetzt, wir kennen immer das Beispiel der Autoindustrie, dass russische Autos mittlerweile ohne Airbag und ABS gebaut werden. Das sind jetzt keine Teile, die dann, ich weiß gar nicht, ob China diese Teile überhaupt hat, aber die China dann sozusagen substituieren würde.
Ja, oder zum Beispiel Mikrochips, die Russland für Waffen bräuchte beispielsweise. Da ist China sehr zurückhaltend, dass man eben solche Sanktionen umgeht, um sich eben nicht den Ärger des Westens, den Ärger der USA und der EU einzuhandeln. Denn man braucht diese beiden großen Handelspartner. Man ist von denen abhängig, denn die kaufen sehr viel aus China. Man importiert auch wichtige Technologie, vor allem aus den USA. Und man handelt eben sehr viel und das ist wichtig für die chinesische Wirtschaft. Mit Russland wird gar nicht so viel gehandelt. Man kommt jetzt günstig an Energie von Russland, die nicht mehr nach Europa verkauft wird beispielsweise. Da hat man bestimmt gute Deals bekommen hier in China. Da fließt Gas, da fließt Öl, da werden bestimmt auch bald neue Pipelines gebaut. Da profitiert man von. Aber ansonsten ist das Handelsvolumen zwischen Russland und China deutlich kleiner als das, was China mit der EU und mit den USA handelt. Mhm. Das ist wichtiger für die chinesische Wirtschaft.
Also man kann gar nicht unbedingt sagen, China sitzt zwischen den Stühlen, sondern es ist so ein bisschen in der Mitte und nutzt seine Position aus in der gegenwärtigen Situation.
Ohne sich konkret festzulegen, ganz genau. Und das ist ja auch immer wieder das, was China sagt. Wir schmieden keine Allianzen, wir gehen keine festen Verbindungen ein. Wir gucken, ja, was uns gerade gut passt, wie es am besten funktioniert. Wir gehen Freundschaften ein, aber ja, wir verbünden uns nicht fest. Und das macht China auch nicht. China guckt eben, ja, wo es das Beste mitnehmen kann. Und das sieht man eben ganz gut an dieser Verbindung mit Russland. Man spricht da zwar von einer felsenfesten Freundschaft, aber ja, die hat eben ihre Grenzen.
Aber man gibt schon der NATO und den USA die Schuld jetzt an dieser Eskalation beziehungsweise an dem russischen Angriffskrieg. Man sagt, das ist jetzt nicht Schuld von Russland, sondern das ist das imperialistische Gehabe des Westens und die Verletzung der Sicherheitsinteressen Russland. Also propagandistisch steht man ja schon irgendwie auf der Seite.
Absolut, ja. Absolut. Ganz, ganz, ganz klar. Also die Worte, da ist man auf jeden Fall auf Russlands Seite. Und an dem Einmarsch in der Ukraine ist die NATO schuld, sind die USA schuld. Da gibt man Russland nicht die Schuld. Wir hatten jetzt auch einen hohen Politiker, der war gerade in Moskau, Li Jianchu. Der hat das auch nochmal ganz deutlich gesagt, deutlicher als andere Politiker, chinesische Politiker zuvor. Der hat gesagt, in Gesprächen mit russischen Politikern in der Duma, im russischen Parlament, hat er gesagt, dass die NATO und die USA quasi Russland bedroht haben auf der Türschwelle und dass Russland handeln musste und dass Russland reagiert hat. Und er hat auch nochmal klar gesagt, China versteht das und China unterstützt Russland dabei. So klar hatte ich das vorher bislang nicht gehört. Also es gab immer diese Worte der Unterstützung und man hat eben den Krieg nicht verurteilt. Aber so klar, wie das jetzt zuletzt von Li Jianchu kam, habe ich das bislang noch nicht gehört.
Wie hellhörig muss man da werden im Westen? Ist es tatsächlich vorstellbar, dass es, oder ist anders gesagt, ist es ein realistisches Szenario, dass China doch irgendwann stärker in diesen Konflikt zugunsten Russlands eingreift, möglicherweise auch als Gegengewicht für westliche Waffenlieferungen, dass man sagt, okay, jetzt unterstützen wir doch Russland, weil das unser strategisches Interesse ist, möglicherweise auch, dass dieser Krieg länger dauert.
Ich kann es mir ehrlich gesagt im Moment nicht vorstellen. Dann könnte das passieren, worüber wir eben schon gesprochen haben, dass eben Sanktionen auf China ausgeweitet werden. Und das hätte wirtschaftliche Nachteile für China. Und China steckt gerade in einer Wirtschaftskrise. Denn durch diese strikten Null-Covid-Regeln, die es hier gibt, wächst die Wirtschaft nicht so, wie sie wachsen soll. Also man hat im Frühjahr ein Wachstumsziel von 5,5% ausgegeben. Um 5,5% sollte das chinesische Bruttoinlandsprodukt zulegen in diesem Jahr im Vergleich zum Vorjahr. Und eigentlich sind sich alle Experten einig, dass das gar nicht mehr geschafft werden kann, weil durch diese strikten Regeln, durch die Lockdowns wegen Null-Covid, durch die geschlossenen Grenzen, durch unterbrochene Lieferketten, durch Kleinunternehmer, die pleite gehen, weil sie keine Kunden mehr haben. Die Wirtschaft so sehr leidet. Die Immobilienbranche steckt in der Krise hier. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, also es brennt hier an allen Ecken in der Wirtschaft. Das wird auch immer deutlicher. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass China die Wirtschaft noch weiter in Gefahr, unter Druck setzt, indem sie quasi solche Regeln bricht, Waffen an Russland liefert. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und Xi Jinping, Chinas Staats- und Parteichef, der ist deswegen auch unter Druck. Der will sich ja in einem Monat erneut wählen lassen, zum dritten Mal. Hat dafür auch extra die Verfassung geändert, denn bislang ging es nur zweimal, zwei Amtszeiten. Jetzt kommt eine dritte obendrauf. Und bislang war es eben in China immer so, dass die gut laufende Wirtschaft auch ein bisschen so die Absicherung war für die kommunistische Partei. Also wir kümmern uns um die Wirtschaft und dann lasst ihr uns auch herrschen. Aber sobald, das ist so ein bisschen dieser Gesellschaftsvertrag hier in China, kann man sagen. Und sobald es wirtschaftlich eben nicht mehr so gut läuft und der Unmut der Leute zunimmt, desto schwieriger wird es für die kommunistische Partei natürlich auch diesen Machtanspruch aufrecht zu erhalten. Und ja, in der Wirtschaft kriselt's. Die Menschen sind unzufrieden wegen Null-Covid. Es nervt einfach auch viele, habe ich so den Eindruck, nach 2,5 Jahren. Und deswegen, der Druck ist groß. Ich glaube nicht, dass China das im Moment riskieren würde.
Gut, dann könnte man ja auch andersrum argumentieren. China braucht eine prosperierende Weltwirtschaft. Wir sehen gerade, dass eben durch diesen russischen Angriffskrieg die Weltwirtschaft enormen Schaden nimmt. Es gab ja gerade zu Beginn des Krieges doch die hin und wieder auch artikulierte Hoffnung des Westens, sie könnte Druck auf Putin ausüben und so eine konstruktive Rolle sogar zur Beendigung des Konflikts spielen. Gibt es Szenarien, unter denen das denkbar ist, dass wenn jetzt die Weltwirtschaft so sehr abschmiert, dass es auch ein vitales Interesse eben von China gibt, in diese Richtung zu handeln?
Auch das kann ich mir im Moment schwer vorstellen, dass China da eingreift. Im Moment, natürlich hat das negative Auswirkungen auf die Weltwirtschaft. Man könnte meinen, das sei in Chinas Interesse, aber China fährt ja doch im Moment auch ganz gut. Also es gibt billige Energie aus Russland. Und man hat durch Russland einen Partner an der Seite, ja, einen ideologischen Partner, einen autokratischen Partner im Gegenspiel mit den USA, mit den demokratisch regierten Staaten, mit dem Westen. Und solange das funktioniert, glaube ich nicht, dass China da ausscheren wird und Xi Jinping dort oder andere Politiker chinesische eine Vermittlerrolle einnehmen werden.
Das heißt, man beobachtet die Situation und bleibt in dieser Mittelposition.
Man beobachtet die Situation, man bleibt in dieser Mittelposition, wie hast du vorhin gesagt, zwischen den Stühlen. Ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Man sieht immer wieder, dass sich die Positionen etwas verrücken, aber einen großen Shift, eine große Veränderung der chinesischen Position habe ich zuletzt nicht wahrgenommen und ich erwarte es auch nicht.
Benjamin, danke dir.
Sehr gerne.
Das größte Problem ist Ihre grandiose Idee, einen beispiellosen Wirtschaftskrieg gegen unseren wichtigsten Energielieferanten vom Zaun zu brechen. Ja, natürlich ist der Krieg in der Ukraine ein Verbrechen. Natürlich ist der Krieg in der Ukraine ein Verbrechen. Aber die Vorstellung, dass wir Putin dadurch bestrafen, dass wir Millionen Familien in Deutschland in die Armut stürzen und dass wir unsere Industrie zerstören, während Gazprom Rekordgewinne macht. Ja, wie bescheuert ist das denn?
Ja, unverkennbar. Sarah Wagenknecht im Bundestag vor genau einer Woche. Und seitdem brennt es lichterloh bei der Linkspartei. Parteiaustritte unter anderem vom Chef des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, Ulrich Schneider. Eine Rüge vom neuen Parteichef Martin Schirdewan, Petition gegen Wagenknecht, aber auch für sie. Und eine Fraktionsspitze, die, wie wir heute bei Dietmar Bartsch im Deutschlandfunk gehört haben, laviert, um den Laden irgendwie zusammenzuhalten. Die Lage ist also mal wieder unübersichtlich. Also muss unser linken Erklärer her, Johannes Kuhn aus dem Deutschlandfunk-Hauptstadtstudio. Hi Johannes.
Hallo Philipp.
Keine Partei, würde ich sagen, hat so ein kompliziertes Verhältnis zu Russland wie die Linkspartei. Wie hat sich die Linke seit dem russischen Angriffskrieg positioniert?
Also es gab ja diesen Parteitag im Juni. Da sind drei wesentliche Feststellungen, glaube ich, wichtig. Das eine ist, in den Beschlüssen heißt es, Russland führt einen Angriffskrieg. Gibt auch nichts zu relativieren. Ein paar Absätze später kommt natürlich, die NATO hat auch Fehler gemacht, etc. Kennen wir ja von der Linken. Zweitens, Putins Russland ist eine imperialistische Nation. Das ist ungewöhnlich für die Linke, weil sonst immer Imperialisten, das ist der böse Amerikaner, ist auch weiterhin verbreitet, Stichwort Sarah Wagenknecht. Und Wirtschaftssanktionen hält die Linke erstmals für richtig, aber nur, wenn sie die Oligarchen und das Putin-Umfeld treffen und nicht die Bevölkerung. Ja, da gab es große Diskussionen auf dem Parteitag und das Wagenknecht-Lager, sie selbst war nicht anwesend, hat versucht, diese Beschlüsse etwas aus ihrer Sicht zu entschärfen, also zum Beispiel das Imperialismus, der Imperialismusvorwurf gegen Russland, sowas rauszunehmen, die NATO-Kritik höher zu setzen etc. und ist damit aber immer gescheitert.
Mhm. Knapp gescheitert?
Es war, die meisten Sachen waren relativ deutlich. Also tatsächlich würde ich sagen, so 2/3 zu 1/3 würde ich jetzt mal insgesamt die Mehrheitsverhältnisse charakterisieren.
So, jetzt ist Sarah Wagenknecht aber eine besondere Figur bei den Linken und wahrscheinlich auch eine der besten Rednerinnen bei den Linken und erwidert auf Wirtschaftsminister Robert Habeck. Wenn sie dann sagt, Deutschland habe einen beispiellosen Wirtschaftskrieg gegen Russland vom Zaun gebrochen, bewegt sie sich damit noch innerhalb dieser offiziellen Parteilinie?
Ja, sie verstößt jetzt nicht direkt dagegen in dieser Rede. Also, und das ist ja die Kritik, sie relativiert das Ganze. Ja. Also sie sagt sozusagen, sie macht eine Umkehr im Sinne von, Klaus Ernst hat das gestern bei Maischberger, hat gesagt, ja, einer hat angefangen mit dem Wirtschaftskrieg und Russland wehrt sich. Das ist so die Haltung ungefähr, die da kommt. Und bei ihr kommt ja noch dazu, dass sie ist ja nicht die erste Äußerung zu diesem ganzen Thema. Sie sagt ja, Gasfahr hat sie in ihrer Rede auch gesagt, jetzt unbedingt über Gaslieferungen verhandeln mit Russland, Nord Stream 2 wieder aufmachen, kommt aus dem Flügel die Forderung, Aufhebung von Sanktionen ins Spiel bringen. Es ist halt dieses ganze Paket und das ganze Verhalten in den letzten Monaten, nämlich dass eigentlich Wagenknecht und ihre Leute seit dem Parteitag eigentlich nie wirklich diese Beschlüsse respektiert haben oder vertreten haben. Und nämlich Wagenknecht hätte ja in ihrer Rede auch reden können darüber, was die Linke jetzt zum Beispiel an sozialen Ausgleich fordert oder sowas. Aber sie hat es eben wieder, sie hat wieder ihre Punkte gemacht und damit wieder diesen Eindruck erweckt, die Linke, man weiß nicht, für was sie steht, Sarah Wagenknecht sagt so und so und die Partei sieht es eigentlich völlig anders, aber im Bundestag redet sie dann.
Mhm. Und das ist ja die große Frage. Es war jetzt ja nicht wirklich überraschend, dass Sarah Wagenknecht sich so in diese Richtung äußern wird. Du hast es gesagt, der Respekt für diesen Parteitagsbeschluss war nie so wirklich da. Also im Prinzip konnte man ja erwarten, dass irgendwas in diese Richtung zumindest passiert. Da fragt man sich natürlich aus Fraktionssicht, warum lässt man dann ausgerechnet sie, die ja auch noch nicht mal im Wirtschaftsausschuss ist, oder? Korrigier mich, aber ich glaube,
sie sitzt im Rechtsausschuss.
Genau, sie ist nicht im Wirtschaftsausschuss. Warum lässt man ausgerechnet sie dann für die Linkspartei die Rede vom Wirtschaftsminister erwidern?
Was noch dazu kommt bei dem Unmut in der Fraktion, den es gibt, ist, dass Sarah Wagenknecht de facto jetzt, die Fraktion ist sehr klein, unter 40 Leute, da müssen teilweise Menschen Doppelfunktionen, Dreifachfunktionen übernehmen, damit das Ganze läuft. Und sie ist jemand, die da ja, sehr wenig macht und bei einem großen Teil der Fraktionssitzungen zum Beispiel auch gar nicht anwesend ist.
Also mehr so das Ein-Frau-Unternehmen in eigener Sache.
Genau, sie ist ja, positioniert sich ja eher als Publizistin, würde ich mal sagen, aber ist natürlich weiterhin das prominenteste Gesicht. Jenseits von den Eifersuchtsgeschichten, die damit natürlich eine Rolle spielen, geht es tatsächlich auch um Arbeitsverteilung und wird mit der knappen Redezeit, die Linke hat ja gar nicht mehr so viel Redezeit im Bundestag, wer wird damit belohnt? Und das spielt intern eine große Rolle. Nach extern natürlich, naja, das kam wohl aus dem Arbeitskreis Haushalt, den Gesine Lütsch anführt. Die Idee dahinter war so ein bisschen, ja, sie kann halt rhetorisch den Habeck stellen. So, aber ja, ist halt die Frage, was man damit auslöst. Und das war ja schon vorher, war es ein Thema, oh Gott, was sagt sie übermorgen? Wie geht das jetzt weiter? Und da macht sich Dietmar Bartsch, der dann sagt, ja, da gab es ja keine Alternativvorschläge etc., macht sich natürlich einen sehr leichten Fuß. Was in der Fraktion auch noch kursiert, ist die Theorie, dass es damit zu tun hatte. Ein paar Tage vorher war ja diese Demo an diesem Montag in Leipzig, die Linke da gemacht hat, Stichwort heißer Herbst etc. Mhm. Und da hätte sie gerne geredet, durfte aber nicht oder sollte nicht. Und dass das so ein bisschen ein Ausgleichsgeschäft war, aber natürlich jetzt wieder auf Kosten. Ja, der Preis für dieses Ausgleichsgeschäft ist natürlich sehr, sehr hoch. Naja, dann am Ende des Tages ist immer so ein bisschen eine Frage, was sagt sie in dieser Rede? Und da ist es, sag ich mal, hätte es auch schlimmer kommen können. Sie hat jetzt zum Beispiel nicht die Öffnung von Nord Stream 2 gefordert, aber natürlich der Eindruck, den sie hinterlassen hat und dass sich Ulrich Schneider, der Chef vom Paritätischen, bei seinem Parteiaustritt genau darauf bezieht, dass eben die Fraktion so jemanden reden lässt, obwohl klar ist, dass sie die Parteilinie nicht vertritt und in seinen Augen unsägliche Ansichten hat. Ja, das ist einfach ein sehr, sehr großer Schaden, der jetzt entstanden ist.
Aber um jetzt einfach mal für Sarah Wagenknecht zu sprechen. Zur Wahrheit gehört eben auch, dass sie enorm anschlussfähig ist, auch weit über ihr Milieu hinaus, würde ich sagen. Ich kenne tatsächlich einige Leute, die sagen, ich habe die Linkspartei gewählt, eben genau und ausschließlich wegen Sarah Wagenknecht, weil die finde ich gut. Sie selbst sagt ja auch, dass sie von ganz, ganz vielen Personen oder ganz, ganz vielen Menschen nach ihrer Rede sehr positive Rückmeldungen bekommen hat, können wir nicht jetzt kontrollieren oder nachprüfen, aber sie sagt es und es passt ja auch so ein bisschen zu unserer eigenen Wahrnehmung. Ich kann mich an eine Kontroverse-Sendung erinnern, da war Sevim Dadelin zu Gast und da ging es auch um die Frage von Sanktionen und Sevim Dadelin ist ja eine Verbündete von Sarah Wagenknecht.
Vertraute.
Eine Vertraute von Sarah Wagenknecht und da war es ganz erstaunlich, wer sich da alles telefonisch, also kontrovers eine Talksendung bei uns, wo sich Hörer melden können. Und wer sich da alles telefonisch gemeldet hat und gesagt hat, also ich habe eigentlich nichts mit der Linkspartei zu tun, aber in diesem Fall sehe ich das genauso und finde ich, dass Frau Dadelin recht hat. Das ist ja tatsächlich ein Punkt, dass ihre Position doch bei einem großen Teil der Bevölkerung, gerade im Angesicht dieser schwierigen Lage, in der wir sind, ja jetzt verfängt.
Ja, großer Teil ist immer so ein bisschen schwierig. Man muss dazu sagen,
ein gefühlter Teil, ja, schon.
Ich würde es mal erst an ihr als Person festmachen. Also sie hat auch durch ihre kontroverse Haltung zu Corona, sind ihre Beliebtheitswerte sehr, sehr nach unten gegangen. Also das ist inzwischen in den unteren Reihen zu finden von dem, was gemessen wird von den Spitzenpolitikern und Politikerinnen. Parteiintern haben wir halt die Situation, dass einerseits nach dem Parteitag und rund um den Parteitag Leute aus dem Wagenknecht-Lager ausgetreten sind, weil eben dieses Wagenknecht-Lager in der Partei keine Mehrheit hat. Gleichzeitig aber, weil Wagenknecht weiterhin aktiv ist und weiterhin in der Fraktion hofiert wird eben von der Führung, treten auch andere aus, die eben zum, ja, gerade zu den Jüngeren, die jetzt nicht diese Traditionslinke oder populäre Linke, wie Sarah Wagenknecht nennt, haben möchte. Und da sind wir wieder bei dieser Frage Mobilisierung, Anschlussfähigkeit. Tatsächlich, wenn wir gucken, die Linke, die Demonstrationen, die sie jetzt machen, der Vorwurf an die Bundesregierung ist ja da, hey, ihr macht zu wenig für den sozialen Ausgleich. Die Bundesregierung macht aber was für den sozialen Ausgleich. Die Linke sagt, das ist zu wenig und es reicht hinten und vorne nicht. Das ist natürlich ein bisschen, sage ich mal, komplexer als die Gemengelage, als bei den Protesten gegen Hartz IV, auf die man sich bezieht. Und auf eine ähnliche Mobilisierung hofft man ja. Sowas, was dann Sarah Wagenknecht sagt, im Sinne von, hey, Gas her, rettet Deutschland vor dem Niedergang. Das ist natürlich als Mobilisierungsslogan sehr, sehr viel griffiger. ist aber halt auch was, mit dem die AfD mobilisiert. Und da sind wir halt bei dem Punkt, für was steht die Linke? Und Wagenknecht und ihr Flügel sagen halt, ja, wir müssen populistischer werden, kerniger, würde ich es mal nennen, fundamental oppositioneller und damit auch wieder so eine Protestwählerschaft anziehen. Die Mehrheit der Partei aber sagt, wenn wir das machen, wir nehmen der AfD nichts weg, sondern wir werden dann anschlussfähig. Das ist halt diese Querfrontdiskussion, die Linke führt, nämlich dass plötzlich links außen und rechts außen eine Gemeinsamkeit entdecken. Und das will die Partei nicht, das will der Großteil der Partei nicht. Und deshalb diese Diskussion, die wir jetzt haben über Sarah Wagenknecht, die es personifiziert, über die Klimapolitik, wo man ja immer streitet, oder eben auch über das Verhältnis zu Russland, das sind Themen, auf denen früher die Flüchtlingsfrage, das sind die Themen, auf denen diese Grundsatzdiskussion eben geführt wird, aber auf eine Art und Weise, die Partei ständig beschädigt, weil es einfach unerbittlich und auch persönlich ist.
Ich habe es eingangs schon gesagt, es gibt jetzt diverse Petitionen pro Wagenknecht und kontra Wagenknecht. Wie ist da der Stand? Wer positioniert sich jetzt wie in dieser Lage?
Ja, drei junge linke weibliche Landtagsabgeordnete haben einen offenen Brief mit dem Titel Es reicht veröffentlicht, 2600 Unterschriften ungefähr. Forderung darin, Sarah Wagenknecht aus der Fraktion ausschließen und Dietmar Bartsch und Amira Mohamed Ali, die Fraktionschefs, sollen zurücktreten. Auf der anderen Seite gibt es eine Online-Petition, die kommt so aus dem Umfeld der niedersächsischen Linken, geht auch ein bisschen über die Partei hinaus, da die Zielgruppe, die heißt, ich finde die Rede von Sarah Wagenknecht gut, 8300 Unterzeichner. Also, das ist immer mit Online-Petitionen, das ist immer ein bisschen schwierig, das zu gewichten, aber es zeigt natürlich, dass es da durchaus, wie du gesagt hast, diese Thesen und was Sarah Wagenknecht damit anspricht, ist eben auch populär und hat seine Anhänger. Und das kriegst du halt aber weiterhin in dieser Konstellation nicht wirklich gelöst. Aber es muss irgendwann gelöst werden, weil es kann sich ja niemand vorstellen, dass das bis zur nächsten Bundestagswahl so weitergeht.
Wenn du sagst, es muss gelöst werden, hat der Gang zum Eheberater überhaupt noch einen Sinn? Oder ist eigentlich das Verhältnis zwischen dem, ich sage jetzt mal, Team Wagenknecht und der Linkspartei eigentlich schon längst zerrüttet?
Ich glaube, es ist schwer zu kitten. Die Frage ist, was daraus folgt.
Tja.
Also, ich würde mal sagen, es schwebt ja im Moment viel im Raum. Ich würde es mal nach Wahrscheinlichkeiten abstufen, dass sich in der Bundestagsfraktion das Wagenknecht-Umfeld, so ihre Anhänger, ihre Getreuen mit oder ohne sie selbst abspalten, halte ich für sehr wahrscheinlich. Einfach diese Fraktion funktioniert nicht mehr in dieser Form. Dass Sarah Wagenknecht vor der Bundestagswahl aus der Linkspartei austritt, halte ich auch für sehr wahrscheinlich. Tatsächlich, ein Szenario, von dem man Sorgen hat, ist, das geht jetzt so weiter und dann irgendwie nächste Bundestagswahl, drei Monate vorher, wie es ihr Ehemann Oskar Lafontaine gemacht hat, vor der Saarlandwahl, sagt sie, tschüss, kann man nicht wählen, diesen Laden, ich bin weg. Auf Parteiebene ist die Frage, gibt es eine Spaltung? Auch das wird diskutiert. Die Frage ist, wie realistisch ist das bei einer 5%-Partei? Da ist dann immer so dieses, ja, aber wenn wir ja dieses Wagenknecht-Programm hätten, dann wäre das ja bis zu 20% könnten wir dann holen und sowas. Aber da gibt es natürlich auch eine Form von Realismus, dass eine gespaltene Linke de facto der Untergang wäre. Also es wäre politischer Irrsinn einfach. Trotzdem ist es nicht völlig ausgeschlossen, würde aber wahrscheinlich nur mit Sarah Wagenknecht gehen, die allerdings, Stichwort Aufstehen, mit solchen Geschichten recht schlechte Erfahrungen gemacht hat und sicherlich auch keine Lust hat, irgendwie Vorsitz zu machen und sich damit Organisationskram zu beschäftigen. Ja, Parteiausschlussverfahren, glaube ich nicht, dass der Parteivorstand sowas möchte, weil dann hast du 6 Monate oder länger wieder diese Diskussion und man wieder diese Selbstbeschäftigung. Also wäre man da vielleicht nicht unglücklich, wenn Wagenknecht von sich aus sagen würde, hey, ich gehe raus aus der Fraktion, halte ich nicht für unwahrscheinlich, denn tatsächlich muss es sich irgendwie auflösen, weil so geht es nicht weiter, denn die Signale, die Partei sendet, für was sie steht, ist nicht unterschiedlich, dass man verschiedene Gruppen abholt, sondern unterschiedlich, dass man verschiedene Gruppen abschreckt.
Johannes, danke dir.
Sehr gerne.
Danke, das war's. Nur für heute natürlich. Zeit, die Sie nutzen können, um uns zum Beispiel eine E-Mail zu schreiben, dertag@deutschlandfunk.de, für Kritik und so. Ich bin Philipp May. Danke fürs Zuhören und bis bald.